Sechs Pflichtspiele unter Thomas Frank, vier Siege, 4-0, erst ein Gegentor in der Liga kassiert, auch wenn es gegen Bournemouth-Rücken ein paar mehr hätten sein können quasi. Trotz allem ist die Fanbase so leicht gespalten, habe ich das Gefühl. Ich bin auch nicht mit allem happy. Wir reden heute einfach mal über das West Ham-Spiel, über das Villarreal-Spiel. Wir haben Max ist heute da, Janis und David sind verhindert, aber wir haben einen Gast und zwar Lukas. Er ist Brighton-Fan und kann uns ein bisschen Einschätzung geben, weil wir ja am Wochenende auch gegen Brighton spielen. Lukas, wie geht's dir?
Gut soweit, danke. Hallo und danke für die Einladung.
Ja, schön, dass du da bist. Ich habe schon gesagt, wir freuen uns dann auch so ein bisschen natürlich über deine Einschätzung zu Brighton, weil ich gleich schon mal vorweg sagen kann, dass ich zwar Brighton eigentlich immer viel verfolgt habe, weil ich die Stadt mag, der Verein ja ganz sympathisch ist, die Herangehensweise an Fußball sympathisch ist und so weiter, aber irgendwie so im letzten Jahr, trotz Hürzeler, also trotz nationaler Bindung, ich so ein bisschen den Verein aus dem Blick verloren habe und darum bin ich jetzt sehr gespannt auch, was so deine Einschätzung ist.
Ich tatsächlich auch. Ich habe wirklich letzte Saison, vielleicht auch, weil ich auch, sagen wir mal, die Tottenham-Ligaspiele haben mir wirklich wenig Spaß gemacht. Und ich habe einfach nicht so viel Fußball geguckt wie sonst. Dieses Jahr bin ich tatsächlich einfach zeitlich noch nicht dazu gekommen. Deswegen bin ich da sehr gespannt. Wie ich bereits schon anmoderiert habe, die Fanbase ist so ein kleines bisschen gespalten. Es gibt ganz, ganz viele positive Aspekte unter Thomas Frank. Wir sind endlich mal standardstark und zwar richtig standardstark. Ist ja was, worüber Max und ich uns auch in den letzten Jahren immer wieder mal aufgeregt haben, dass wir defensiv zu viele Standardgegentore bekommen und offensiv quasi nichts zustande bringen. Dieses Jahr, ich habe es jetzt nicht statistisch nachgeguckt, aber so vom Gefühl her, sicherlich einer der besten englischen Mannschaften nach Standards. Das Gegenpressing gefällt mir sehr, sehr gut. Wir stehen defensiv relativ solide. Wie gesagt, das ist ein Gegentor. Das war tatsächlich auch ein abgefälschter Schuss gegen Bournemouth. Allerdings, ich weiß nicht, Max, hast du so einen groben Plan noch, wie viel XG-Bombe von dem Spiel hatte? So gefühlt 4.
Ich bin gerade bei FBref, ich kann es also sofort nachschauen. Es waren gefühlt sehr viele, ja. Es war gefühlt sehr viele. Es ist, naja gut, FBref sagt 1,5. Der Knackpunkt an der Sache ist, dass Tottenham nur 0,2 hatte. Also.
genau. Und aber das große Problem, was mittlerweile immer mehr sehen, ist, dass es das Spiel mit Ball auf jeden Fall noch viel, viel Potenzial nach oben hat. Du hast mir jetzt im Vorfeld schon gesagt, Lukas, dass du ein paar Spiele gesehen hast von Tottenham diese Saison. Was ist denn dein Eindruck, dein erster Eindruck unter wie es für Tottenham unter Thomas Frank aussieht?
Ja.
So ein bisschen von außen, als jemand, der kein Tottenham-Fan ist.
Ja, ich hatte auch schon im Sommer so ein bisschen die Befürchtung, die sich jetzt etwas bewahrheitet hat, dass Tottenham so eine Art Brentfordisierung vom Spielstil durchmacht. Also es hat schon nicht mehr allzu viel mit dem Endball der letzten 2 Jahre zu tun. Das ist schon krass zu sehen, teilweise auch, wie defensiv gespielt wird. Ich weiß auch nicht, auch mit den Transfers diesen Sommer, wie sinnvoll das mittelfristig ist, wenn man weiterhin ein Top-Team sein will, weil ja, Brentford mit besseren Spielern klingt auf dem Papier gut, aber ob man dann dadurch gegen vermeintlich schwächere Gegner halt auch die nötigen Punkte holen kann, in den Top-Spielen wird sicherlich besser aussehen als mit Ange, davon gehe ich aus. Aber ob man dann gegen kleinere Teams nicht zu viele Punkte liegen lässt, um dann die Ziele in der Liga zu erreichen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass Tottenham eine relativ gute Pokalmannschaft unter Frank sein wird. Aber in der Liga bin ich noch etwas skeptisch.
Ja, das würde ich eigentlich Stand jetzt ähnlich unterschreiben. Man hat es ja jetzt auch gegen Top-Teams schon gesehen. gegen Man City ein gutes Spiel gemacht, gegen PSG war man irgendwie 75 Minuten lang herausragend. Ja, das Spiel hat man noch weggeworfen, aber trotzdem gegen eine, wenn nicht sogar die beste Mannschaft Europas aktuell, wirklich eine sehr, 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 sehr gute Partie gemacht. Aber man tut sich auf jeden Fall noch schwer gegen gewisse Mannschaften. Es sieht natürlich in der Liga aktuell sehr gut aus. Also es, man hat jetzt vier Ligaspiele bestritten, drei gewonnen, nur eins verloren, wie gesagt, nur ein Gegentor. Aber ich habe schon beim ersten Spiel gegen Burnley gesagt, so, ja, 3-0 Auftakt-Sieg ist schön und gut, aber das waren halt auch zwei Traumtore von Richarlison und dann ein Kontertor von Johnson. Gegen Bournemouth sah es, wie gesagt, sehr, sehr schlecht aus. Und dann hat man gegen das dritte gewonnene Ligaspiel gegen West Ham bestritten. Und die sind halt aktuell auch richtig schlecht. Also das zeigt sich, man hat gegen wenig Mannschaften gespielt, die so ein bisschen, die man als gefährlich bezeichnen kann. Also so, wenn man davon ausgeht, Top-Teams liegen uns ganz gut, da wird man vergleichsweise viele Punkte holen. Gegen die unterklassigen Mannschaften oder die Schwächeren wird man schon seine Spiele regelmäßig gewinnen, weil man einfach die Kaderqualität hat. Aber eben Mannschaften wie Bournemouth oder die jetzt auch Brighton sind natürlich Mannschaften, die selbst auch einfach einen sehr guten Ball spielen und die dann ja gefährlich werden könnten. Max, wir hatten Auseinandersetzung ist ein bisschen sehr viel, ja. Aber ich habe nach dem
eingeschrien.
Wir haben über WhatsApp. Ich habe extra viele Ausrufezeichen und Caps Lock benutzt. Nein, wir waren ein bisschen anderer Meinung nach dem West Ham-Spiel. Hat gesagt, so oh, trotz 3-0-Sieg. War es am Ende nicht von mir, also für mich nicht so richtig überzeugend. Wie ist deine Einschätzung aktuell?
Ich sehe das eigentlich immer noch so. Also, das Spiel gestern habe ich, war das gestern? Vorgestern? Vorgestern gegen Villarreal habe ich nur nicht wirklich tiefgründiger verfolgt. Das lief nur so ein bisschen nebenbei und auch immer nur abgebrochen oder ununterbrochen immer mal wieder. Aber, das Villarreal-Spiel hat mir so ein bisschen eigentlich so richtig überdacht. Anderer Meinung bin ich dadurch jetzt auch nicht geworden. Meine grundsätzliche Meinung ist halt, dass das jetzt halt erst eine sehr limitierte Auswahl an Spielen ist, die man unter Frank gemacht hat. Dass ja, es gibt einfach noch nicht, also alles was, also man sieht ja natürlich schon eine Veränderung, das habt ihr ja eben auch schon gesagt. Mir ist es einfach, ich glaube, ich würde einfach so ein bisschen für Geduld appellieren. Das heißt ja jetzt auch nicht, dass jetzt irgendwie du jetzt schon den Kopf von Frank fördern würdest oder so. Aber ich glaube, da muss ich halt einfach auch einiges noch finden. Und ich
stehe schon mit der Guillotine bereit.
Ja, genau. Und ich finde ja einfach, wie kann man es denn sagen, dass ja, also wie gesagt, ich würde für Geduld appellieren und fand jetzt eigentlich den Auftritt gegen West Ham, da haben wir halt, wie gesagt, jetzt habe ich die Statistik gar nicht mehr im Kopf, ich hatte es noch geschrieben, seit etlichen Jahren nicht mehr gewonnen, ich glaube unter Mourinho zuletzt, war das so? Und
Mourinho, erste Partie.
Genau.
War das erste, letzte
Auswärtsspiel, das wir
gegen West Ham gewonnen
haben. Jetzt sind die halt auch so schlecht, du hast es ja auch schon gesagt, wie seit Jahren nicht mehr, fairerweise, klar, aber trotzdem, ja, also das ist, glaube ich, meine Meinung dazu. Und ich fand es jetzt auch gar nicht so schlecht. Ich fand es jetzt fußballerisch nicht so schlecht. Ich bin ja eh auch ein Fan davon. Von eher pragmatischerem defensiven Fußball. Also da habe ich jetzt erstmal prinzipiell gar nicht so viel dagegen. Wobei ich muss schon auch sagen, dass dieses Bournemouth-Spiel, ich glaube, da war ich nicht dabei, als ihr darüber gesprochen hattet, das hat schon ganz schön, hat mir Bauchschmerzen gemacht. Also das war schon halt auch richtig schlecht. Und ja, gut, Plattitüde, aber man wird jetzt ein bisschen sehen müssen, wie die nächsten Spiele laufen, wie sich das dann auskristallisiert. Ja, gut, das wäre so meine Meinung dazu.
Ich habe tatsächlich mal geschrieben, dass mir tatsächlich fast alles unter Thomas Frank richtig, richtig, richtig gut gefällt, außer das Spiel mit Ball. That being said, ist das natürlich ein sehr relevanter Teil des Fußballs. Aber ich finde, wir stehen defensiv wirklich sehr, sehr solide. Man hat jetzt gegen Villarreal schon auch ein paar Chancen zugelassen. Jetzt keine elendig großen.
Eben, genau.
Aber Pepe ist ein paar Mal zum Abschluss gekommen. Wenn da jetzt von links ein Cole Palmer oder Saka oder Salah reinzieht, dann kann das schon ganz anders aussehen, wenn man die in solche Abschlusssituationen lässt. Trotzdem finde ich, stehen wir defensiv sehr solide, natürlich viel besser als unter Ange, aber es sind natürlich auch von Grund auf andere Spielansätze, das muss man dazu sagen. Mir gefällt der Umgang mit den Spielern sehr gut. Es wirkt, das Team wirkt wie eine Einheit weiterhin. Das war so eine der Sachen, die ich so ein bisschen Angst hatte, wenn ich ehrlich bin. In dem Moment, in dem man Ange Postecoglou nach einem Titelgewinn entlässt, kann es natürlich sein, dass dieses geformte Team, klar, das 17. in der Liga geworden ist, aber eben trotzdem als Einheit zusammengewachsen ist, dachte ich, ich hatte so ein bisschen Angst, dass man den Führungsstil so ein bisschen verliert und so ein bisschen wieder eine neue Mannschaft quasi formen muss. Dem ist man zuvor gekommen, indem man eben mit Thomas Frank den Trainer geholt hat, der das einfach wahnsinnig gut kann. Also ich habe es jetzt nicht mehr gefact-checkt, aber ich glaube, er ist eigentlich auch Lehrer, bevor er professioneller Fußballtrainer geworden ist. Also Sozialkompetenz sollte vorhanden sein, was nicht bedeutet, dass jeder Lehrer gute Sozialkompetenz hat, aber auf jeden Fall, also man merkt einfach, dass Thomas Frank mit den Spielern sehr, sehr, sehr gut umgeht. Also es gibt ja jetzt schon dieses halb ikonische Bild von ihm und Romero auf dem Weg in den Spielertunnel nach dem Villarreal-Spiel. Und er ist einfach ein unendlich guter Kommunikator, vor allem auch mit den Medien. Er spricht ja auch selbst an, wir haben jetzt gesagt, das Spiel mit Ball ist ein bisschen problematisch. Das spricht er aber auch selbst an, das muss man dazu sagen. Er sagt, er hat jetzt die defensive Stabilität, ist das, was er als Basis haben wollte. Und jetzt wird sich eben dann noch mehr darauf konzentriert, okay, wie kann man offensiv und progressiv ein bisschen einen besseren Eindruck machen. Was ich sehr gut finde, also sowohl die Einschätzung als auch das zu kommunizieren. Aber man muss eben sagen, Stand jetzt ist das Spiel mit Ball deutlich ausbaubar, also ausbaufähig. Und da rede ich tatsächlich über quasi die zwei der drei Spielphasen, die progressiven Bälle aus der Defensive, die sind gut, man hat da mit Romero natürlich auch einen der spielstärksten Innenverteidiger weltweit. Also der ist halt ein kleiner Cheatcode. Du hast mit Porro jemanden, der zumindest in Sachen lange Bälle herausragend viel kreieren kann. Du hast mit Micky van de Ven keinen guten Passspieler, aber jemanden, der durch seine Athletik eben an der ersten Pressinglinie häufig sehr ohne Probleme vorbeikommt. Aber es wird dann halt problematisch in dem Moment, in dem diese drei eben den Ball abspielen müssen. Und gegen Bournemouth hat man es extrem gesehen, das Spiel durch die Mitte hat gar nicht funktioniert, also wirklich überhaupt nicht. Gegen Villarreal hat man tatsächlich deutlich mehr über die Flügel aufgebaut, was ist legitim, aber ich bin eben der Meinung, dass man als potenzielles Top-Team, und das möchte Tottenham ja sein, der Anspruch ist, dass man jetzt wieder regelmäßig in die Top 4 kommt und eben auch mal langfristig, nicht diese Saison, aber langfristig mal um den Titel mitspielt. Wie gesagt, das ist das Ziel, das ist für jetzt noch nicht realistisch, aber ist zumindest das, was die Vereinsführung möchte. Das kann man, denke ich, so sagen. Lukas, du hast schon angesprochen, dass du mit den, sagen wir mal, die Transfers für dich so ein bisschen auch so ein kleines Fragezeichen sind. Max, du warst, glaube ich, in der Folge, in der wir über die Transferphase und unsere Einschätzung dazu gemacht haben, auch nicht dabei, oder?
Das kann sein.
Das richtig? War das nicht nach dem Das war, glaube ich, auch das Bombe-Spiel. Vielleicht auch dann ein guter Punkt. Lukas, was ist denn für dich, was hättest du denn im Sommer aus deiner externen Perspektive gesagt, was das braucht Tottenham und was haben sie dann am Ende gemacht und wie findest du das?
Ich finde halt, dass diese Neuzugänge, die sind jetzt überspitzt formuliert, bis auf Xavi Simmons vielleicht Spieler, die sehr gut zu Frank bei Brentford gepasst hätten. Aber ich weiß halt nicht, ob das Brentford von Frank mit etwas besseren Spielern halt ausreicht für die Ansprüche von Tottenham. Ich finde, beziehungsweise bin der Meinung, dass man zwischen Spielern und Traineransatz so eine gewisse Ausbalanciertheit nehmen muss. Das heißt, wenn ein Trainer eher defensiv über Umschaltspiel oder sonst was kommt, sollten die Spieler eher, wenn man das als Top-Team machen will, in die andere Richtung gehen und andersrum. Ist vielleicht jetzt schwierig nachzuvollziehen, was ich meine, aber ich glaube, Frank mit seiner Mentalität, Einstellung, seiner Menschenführung, mit spielerisch sehr guten Spielern würde Tottenham besser machen, als wenn man jetzt Spieler holt, die exakt zu Franks Spielstil passen. Es ist wahrscheinlich, wie gesagt, schwierig, das nachzuvollziehen, aber ich kann es jetzt auch nicht besser erklären, leider.
Max, was sagst du dazu? Du hast, wie gesagt, deine Einschätzung ja noch gar nicht gegeben diesbezüglich. Wie fandest du jetzt die Transferphase in der Retrospektive?
Schwierige Frage auch. Ich glaube, ich kann, ja, ich finde sie eigentlich gut. Also ich finde eigentlich die meisten Spieler auch bisher, was man da gesehen hat, ich meine, da sind ja auch schon wieder die Meinungen teilweise umstritten. Ich bin eigentlich bisher ganz angetan von, oder angetan ist vielleicht zu viel gesagt. Ich meine, Kudus hatte jetzt auch schon ein, zwei schlechtere Spiele, aber bisher finde ich, wirkt der eigentlich wie jemand, der unser Spiel absolut belebt. Also eigentlich, grob gesagt, ich bin ganz zufrieden, muss ich sagen. Also ich finde jetzt auch tatsächlich, dass, obwohl wir zwischenzeitlich dann sehr kritisch waren, oder ich zumindest sehr kritisch war, wie die Transferphase gelaufen ist, dass man zu spät gehandelt hat, zu wenig getan hat, was auch immer, dass es jetzt doch eigentlich ganz, ganz, ganz gut wirkt, die Spieler. Also ich bin eigentlich ganz zufrieden, trotz der Mängel, die mit Sicherheit und die man jetzt vielleicht auch im Spiel sieht. Also vielleicht ist das halt auch ein Punkt, den man jetzt in den Leistungen sieht, dass da eben bestimmte Spieler fehlen, die aber, wo ich sicher bin, dass auch der Verein und Frank das erkennt, wo da noch was getan werden muss, wo man vielleicht ja auch an bestimmten Spielern dran war, die dann eben, wo es eben dann aus verschiedenen Gründen nicht funktioniert hat. Genau, und da wäre ich auch wieder ganz gnädig, weil ich auch du hattest gesagt, mit dem nach Ange, nach Europa-Titel, wie stellt sich die Mannschaft jetzt auf, dass ich überhaupt eigentlich die ganze Saison so ein bisschen abgespeichert habe als da fügt sich jetzt erstmal wieder was Neues zusammen. Und da finde ich, ist eigentlich ein ganz guter Anfang gemacht worden. Und ganz gut auf dem Kader, der da ist, aufgebaut worden. Genau, also eigentlich bin ich aktuell da ganz zufrieden.
Also ich bin ja, ich sag mal, mit einigen Spielern auch sehr happy. Xavi Simmons ist jemand, der unendlich viel Potenzial hat, bei dem man jetzt in den ersten beiden Partien schon mal ein paar Ansätze gesehen hat, wie er das Tottenham-Spiel beleben kann. Spielt jetzt natürlich aktuell noch links außen, was er definitiv machen kann, obwohl die Kombination mit Spence wirklich mittelmäßig beschissen funktioniert. Beides tolle, tolle Spieler. Ich den Turnaround, den Chad Spence hingelegt hat, der sucht seinesgleichen, meiner Meinung nach, von jemandem, dem ich quasi vor, was weiß ich, anderthalb Jahren oder so gesagt habe, der macht kein Fußballspiel mehr für Tottenham, zum englischen Nationalspieler, zu jemandem, der stand jetzt in der Hackordnung noch über Dessino Dogi spielt und jemand, der halt wirklich defensiv einer der besten Außenverteidiger ist, die es so in der Premier League gerade gibt, was ich niemals erwartet habe. Ich weiß noch, ich habe ja als Spence damals von Forest kam, habe ich ja, also ich war ja sehr, sehr, ja, großer Fan und habe gesagt, den sollten wir auf jeden Fall holen. Aber ich bin halt davon ausgegangen, dass er vor allem als offensiver Wingback für Antonio Conte gut funktionieren könnte. Niemals wäre ich auf die Idee gekommen, dass er als, sagen wir mal, fast mehr defensiv orientierter Linksverteidiger herausragend gut ist. Also richtiges Ergebnis, aber völlig falscher Rechenweg. Genau, aber die Kombination aus Xavi Simons und Chad Spence funktioniert leider aktuell ziemlich schlecht, weil es halt beide Spieler sind, die sagen wir mal, den linken Halbraum in der Offensive besetzen wollen, die Chad Spence, der nun mal Rechtsfuß ist, der nicht außergewöhnlich gut mit seinem linken Fuß ist, der sich also rein natürlich immer mehr in die Mitte bewegt, und Xavi Simons ist halt ähnlich. Ich würde gerne in den nächsten Spielen mal, wenn man eben bei Simmons auf links bleiben sollte, würde ich gerne mal Udogi sehen, der eben wesentlich mehr die Breite halten kann. Linksfuß, jemand, der den Raum besetzen kann. Dann könnte das tatsächlich mit Xavi Simmons auf links auch ganz gut funktionieren. Langfristig, denke ich, sind wir uns aber auch alle einig, dass er eher auf der 10 eingesetzt werden sollte und da ein bisschen mehr kreative Freiheit genießen sollte. Und ja.
Ja.
Genau. Was, Max?
Ja, nee, das, ja. Wollte ich auch. Also, ich hatte neulich auch noch an die ganze Spence-Geschichte, das ist schon echt verrückt.
Genau, lass uns mal zu dem Punkt kommen, der mir eben aktuell am meisten Bauchschmerzen bereitet, und zwar eben der Spielaufbau, die Chancenkreierung. Das ist für mich jetzt ganz banal gesagt ein Thema, das ist mir jetzt noch gar nicht so wichtig, wird natürlich relevant sein gegen Mannschaften, die dann auch sehr, 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 sehr tief stehen, aber ich mache mir tatsächlich ich habe wesentlich mehr Bauchschmerzen bei Teams, die Tottenham im Mittelfeld sehr, sehr stark anlaufen, denn wir haben da zum jetzigen Zeitpunkt halt einfach keinen progressiven Sechser. Das war das, was ich jetzt schon ungefähr 100 Male angesprochen habe und kritisiert habe, dass der Transfer von João Palhinha eben diesen Spielertyp einfach blockiert, weil wir keinen weiteren Mittelfeldspieler holen konnten. Und wir eben mit dem Personal, das wir haben, dann arbeiten müssen. Und die Wahl fällt ja aktuell relativ häufig eben auf Palhinha plus X. Jetzt gegen Villarreal war es Saar und Bentancur, die tieferen Rollen im Mittelfeld besetzt haben. Lucas Perry war ultra weit vorne. Was meiner Meinung nach dann eben dazu führt, dass du im Spielaufbau Riesenprobleme hast. Denn wenn du im Mittelfeld niemanden hast, den du relativ problemlos anspielen kannst, weil du weißt, der kann mit dem Ball dann was anfangen, er ist pressingresistent genug, um sich aus so einer Situation zu befreien und dann einen progressiven Pass zu spielen, wirst du eben Probleme haben, dich eben gegen gewisse Teams, und davon gibt es in der Premier League mehr als genug starke Teams, da aus deren Griff zu befreien. Das war für mich eben auch das große Problem gegen Bournemouth, dass Iraola einfach quasi genau das ist, was Franks Ansatz bisher richtig, richtig wehtut. dass er eben die Passstationen, die Optionen, die man eben im Aufbauspiel dann hat, so zugestellt hat, dass die Spieler, die eben für progressives Spiel eben nicht bekannt sind, dann einfach maßlos überfordert waren. Also ich will nicht immer auf Joao Palhinha rumhacken,
hat sie angetan.
Der war auch nach der Einwechslung gegen Villarreal richtig gut. Da hat er mir sehr, sehr gut gefallen. Da hat dem Team absolut geholfen, die Stabilität wiederzufinden und quasi das Game zu closen. Aber es ist nun mal Fakt, dass er seine spielerischen Limitierungen hat. Und in dem Moment, in dem du ihn spielen lässt, musst du ihn eigentlich meiner Meinung nach mit einem anderen spielstarken Sechser, Achter paaren, der dir eben im Spielaufbau hilft. Und realistisch gesehen haben wir da halt nur zwei Optionen, die da überhaupt in Frage kämen, mit Lucas Berrival und Archie Gray. Archie Gray vertraut, also Thomas Frank vertraut Archie Gray aktuell noch nicht so richtig. Gegen Burnley ist er gestartet und hat ein ganz okayes Spiel gemacht, aber seitdem, ich weiß gar nicht, ob er danach nochmal eingewechselt wurde.
Wüsste ich jetzt auch nicht.
Und Lucas Berrival, der jetzt zwei gute Spiele gemacht hat gegen Villarreal und gegen West Ham auch in beiden Spielen, glaube ich, zum Man of the Match gekürt wurde. Der macht das natürlich toll, ist ja auch ein unendlich großes Talent, aber der wird von Frank halt aktuell wirklich als Zehner eingesetzt. Er steht im Spielaufbau wahnsinnig, wahnsinnig weit vorne. Was du natürlich machen kannst, wenn du quasi Lösungen hast, um den Ball von Punkt A, was dann eben die Defensive ist, nach vorne zu bekommen, um dann einen kreativen Spieler wie Berrival zu haben, der dann vielleicht irgendwas kreieren kann. Aber wie bekommt man denn den Ball von der Defensive nach vorne, abgesehen davon, dass man lange Bälle spielt, wenn das Zentrum so besetzt ist und man da keine Lösungen hat? Dann bleibt dir nur noch die Flügel und der Aufbau über die Flügel ist halt meiner Meinung nach immer so ein, also kein langfristiges Mittel. Also aus meiner ganz persönlichen Meinung. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das ist so ein kein internationales Top-Team baut primär über die Flügel auf. Zumindest würde mir keins auf Anhieb einfallen.
Ja.
Ja.
Kann sein, ja.
Lukas, hast du dazu irgendwelche Meinungen zum Spieleraufbau oder was da aktuell die Probleme sein könnten?
Ja, da kommt wieder das hinzu, was ich auch nicht hundertprozentig verstehe mit Xavi Simmons auf links außen, weil das ganze Problem ließe sich ja leicht lösen. Zieh den auf die 10, Berrival eine Position nach hinten und dann hat man eigentlich die perfekte Lösung für jetzt. Ich dachte auch, dieses Xavi Simmons auf links wäre, wenn dann eher eine Option, wenn dann Maddison oder Kulusevski wieder da sind. Weil dann ergibt es ja auch wieder Sinn, ihn auf links zu stellen, weil man dann auf der 10 zu viele Optionen hat eigentlich. Aber jetzt aktuell verstehe ich es nicht hundertprozentig. Was ich mir auch mal überlegt hatte, ist, das ist dann halt, ich weiß nicht, ob er das auf dem Niveau spielen kann, aber bei Brighton war Bissouma in einer Doppel-6 neben jemanden, der die Position hält, im Ballbesitz regelmäßig dafür verantwortlich, über Dribblings den Ball nach vorne zu bringen. Ich weiß nicht, ob dieses mit Dribblings den Ball nach vorne bringen eine Möglichkeit ist. Klar ist Passspiel immer besser wahrscheinlich, aber vielleicht wäre das mal eine, es klingt zwar irgendwie komisch, Palhinha und Bissouma als Doppel-6, aber es wäre vielleicht eine Möglichkeit, weil da hat mir Bissouma bei Brighton eigentlich immer am besten gefallen, neben Caicedo, der die Position gehalten hat, und Bissouma hat mit Ball deutlich weiter nach vorne geschoben.
Ich glaube, das große Problem bei Bissouma ist einfach, dass er völlig out of favor gefallen ist. Also ist das muss man sich halt auch mal vorstellen. Er ist halt bei einem neuen Trainer irgendwie am Anfang so häufig zu spät gekommen, dass er im PSG-Spiel dann gar nicht mehr im Kader stand. Das ist halt nicht das, was du von deinen etablierten Spielern haben willst. Dass Bissouma on his day ein fantastischer Fußballer ist, das wissen wir alle, war auch elementar im Euroleague-Run dann am Ende, war gegen Bodø/Glimt in beiden Spielen fantastisch, war gegen Man United meiner Meinung nach einer der besten Spieler. Aber wir sind alle, ausnahmslos alle davon ausgegangen, dass er eigentlich den Verein noch, also Verein verlässt, auch nachdem das englische oder sag mal mitteleuropäische Transferfenster geschlossen wurde, bin ich immer noch davon ausgegangen, dass er wahrscheinlich irgendwie in die Türkei verliehen wird. Das Fenster müsste jetzt auch zu sein, wenn ich nicht, mich nicht täusche.
Weißt du, was du vielleicht
ich weiß. Also, ich glaube, es ging bis zum 14., ja, aber ich weiß
ich
es
nicht auch. Mehr
genau. Das heißt, Bissouma ist in der Hinrunde definitiv noch Teil des Kaders, aber und ich glaube, er ist auch gerade verletzt. Vielleicht. Aber weiß ich nicht. Man hat halt dann wirklich arg viele Mittelfeldoptionen und es zeugt jetzt für mich von keiner, sagen wir mal, guten Mannschafts- und Kaderplanung, wenn man dann eben noch mit Bissouma auch noch plant, weil was macht Archie Gray dann da? Also dann bist du halt an dem Punkt, an dem du sagst, okay, den Jungen hättest du dann verleihen müssen, damit er regelmäßig auf Minuten kommt. Die einzige Position, die ich mir für Archie Gray sonst noch vorstellen könnte, wäre die Pocho-Rolle, der ja aktuell jetzt gegen Villarreal nicht, aber immer wieder eben in der Dreierkette im Spielaufbau droppt. Und das könnte ich mir unter Archie Gray durchaus vorstellen, dass er, wenn er da ein bisschen Zeit hat, durchaus ja, einfach gute Optionen finden könnte. Aber das haben wir jetzt, wir haben wir weder in Pflichtspielen noch in der Vorbereitung auch nur ein einziges Mal gesehen. Also gehe ich mal nicht davon aus, dass Thomas Frank ihn da sieht, sondern eben klar im Mittelfeld. Aber gegen West Ham war er, glaube ich, gar nicht im Kader. Und gegen Villarreal hat wieder keine Minuten gesehen. Deswegen, ja, ich bin ein bisschen skeptisch all over. Ich finde die Idee mit Bissouma an sich auch nicht so schlecht, aber ich habe auch, ich glaube, alle im Verein haben so ein bisschen mit ihm als Spieler abgeschlossen. Ich glaube nicht, dass er die komplette Saison da ist. Ich würde fast, also sehr, sehr stark davon ausgehen, dass er im Winter geht, aber ich bin das bei anderen, habe das bei anderen Spielern auch schon gesagt. Ja. Beispielsweise Chad Spence, und der ist jetzt nun mal elementarer Teil des Kaders. Aber ich sehe das prinzipiell genauso wie du, Lukas. Wenn Palinha da spielt, und er hat ja definitiv seine Stärken, dass keiner, der diesen Spieler kritisiert, würde ihm jemals seine Fähigkeiten gegen den Ball absprechen. Das wär absurd. Ich habe ein, zwei Meinungen gehört, wo ich dann auch gesagt habe, weiß ich nicht. Also, dass er auch ein guter Spieler ist, wenn man sehr, sehr viel Ballbesitz hat, weil er dir halt den Raum covert. Und ich denke mir so, das ist nicht ein N'Golo Kanté. Also es ist kein Spieler, der jetzt einen riesigen Raum ablaufen kann. Dafür fehlt ihm vorne und hinten die Athletik. Aber es ist eben jemand, der vor allem in, sagen wir mal, engeren Spielen, wenn nicht so viel Raum hinter der eigenen Mannschaft ist, der richtig, richtig viel im Gegenpressing, im Zweikampfverhalten und einfach in einer gewissen Positionstreue Treue gibt. Also das Halten der Position ist halt bei Palinha einfach klar, und das ist immer wieder was uns gefehlt hat. Wir haben uns ja letztes Jahr auch immer wieder mal darüber aufgeregt, dass Bentancur als alleiniger Sechser dann plötzlich auf dem Flügel aufgetaucht ist und im Zentrum plötzlich massive Lücken waren. Das passiert mit João Palinha natürlich nicht, aber seine Probleme im Spielaufbau sind einfach bekannt, und ich sehe es halt auch so, dass du eigentlich ihn mit jemandem paaren musst, der das eben dann kann, und das ist zum jetzigen Zeitpunkt die beste Option, die wir haben, ist Lukas Berrywall. Aber das scheint Thomas Frank ja aktuell einfach anders zu sehen. Also der Achter ist in bisher jeder Partie, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob er einmal rausrotiert wurde. Die immer Papessar gewesen, der eine fantastische Saison spielt und diese 8 durchaus zurecht bekleidet, aber die Kombination aus Saar und Palinha bereitet mir schon sehr, sehr große Bauchschmerzen, so auf langfristige Sicht. Deswegen haben wir ja auch Sommer immer wieder mal über Spieler geredet, die dieses Problem so ein bisschen lösen konnten. Also Adam Wharton als so die Premium-Lösung, bei der man absolut nicht davon ausgehen kann, dass er zu Tottenham geht, aber so als Paradebeispiel jemand, der auch gut ist, gute Defensivqualitäten hat, aber eben dir progressiv einfach wahnsinnig viel bietet. Oder wir quasi als Budget-Lösung Lucien Agumé genannt haben, wo wir auch gesagt haben, der könnte das vielleicht auch. Man ist jetzt die Palinia-Route gegangen und wie gesagt, er hat definitiv seinen Wert für den Kader, aber ich habe ganz persönlich einfach große Bauchschmerzen, was den Spielaufbau betrifft, weil du kannst dich nicht nur auf Romero verlassen. Wie gesagt, ohne Zweifel einer der spielstärksten Innenverteidiger der Welt, aber das kann nicht deine einzige Lösung sein. Eine Top-Mannschaft muss Alternativen im Aufbauspiel finden. Also du brauchst halt gewisse Optionen im Köcher, die dir eben erlauben, dann gewisse Situationen auf gewisse Art und Weise zu lösen. Und beispielsweise lange Bälle, die jetzt bei uns ja auch mehrmals funktioniert haben. Romeros Ball gegen West Ham zu Berrywell führt zum Tor. Fantastischer Ball. Oder keine Ahnung, das Tor von Johnson gegen Burnley auch konnte, aber auch, glaube ich, auch ein langer Ball. Das sind natürlich Optionen, die einen auch weiterbringen, aber langfristig, wenn man eben den Anspruch hat, ein Top-Team in der Premier League zu sein oder und bestenfalls sogar ein Team, was auch in der Champions League regelmäßig weit kommt, brauchst du eben Optionen, wie du ein Mittelfeldpressing überspielen kannst. Und die Ansätze, die Thomas Frank dafür aktuell wählt, sind meiner Meinung nach eben, führen nicht dazu, dass du das machen kannst. Also es sind eben aktuell noch sehr viele, führt noch zu vielen Limitierungen, meiner Meinung nach.
Ja. So viel mehr kann ich dazu eigentlich auch gar nicht sagen. Ja.
Ich bin mal gespannt. Also, dass Xavi Simons jetzt aktuell auf links aufläuft, ist natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass man Savinho nicht bekommen hat, an dem man sehr, sehr lange gebaggert hat. Man hat jetzt als alternative Option Odobert noch, du hast Tell noch und Brent Johnson, die aber eben alle drei auf unterschiedliche Art und Weisen eben noch nicht das komplette Vertrauen bekommen. Mathis Tell sehr raw, Brent Johnson sehr limitiert in einigen Aspekten. Das Einzige, was ich persönlich nicht verstehe, ist, warum Odobert nach einer wahnsinnig tollen Vorbereitungen nicht regelmäßiger die Chance bekommt, denn das wäre auch ein Spieler, den man mit Chad Spence super pairen könnte, meiner Meinung nach.
Ja. Wie gesagt, ich kann da nicht so viel, sagen. Ich bin aktuell nicht, also ich höre da sehr interessiert zu. Ich merke, du hast da bestimmte Vorstellungen, die hören sich auch, also hört sich alles sehr sinnig an, so. Genau, ich kann aber leider nicht so viel jetzt gerade zu sagen.
Es ist die Frage halt, wie du es langfristig löst für mich. Ich könnte mir eben den Xavi Simons, wie gesagt, auf links durchaus vorstellen, wenn er mit einem Otogi gepairt wird, der dir die linke Seite hält, einem Kulusevski, der dann vielleicht während Xavi Simons im linken Halbraum dann agiert, ein Kulusevski, der dann im rechten Halbraum agiert und dann Kudus auf rechts. Das könnte eine sehr, 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 sehr potente Offensive sein, die dir sehr viel kreiert. Aber eben für mich ist das Problem eben aktuell, wie kommst du von der Defensive nach vorne und die jetzt übertrieben gesagt, ein bisschen hyperbeln, dieses Bälle lang kloppen auf Kudus, der dir dann halt irgendwie einen Ball festmacht, oder dann eben auf Richarlison aktuell. Das ist, wie gesagt, das kannst du schon situativ machen, aber es fällt mir eben zu häufig auf und das ist meiner Meinung nach eben nichts, was richtig sustainable ist. Lukas, wie ist deine Einschätzung dazu? Würdest du mir da recht geben? Hast du andere Gedanken?
Nee, sehe ich grundsätzlich genauso. Ist tatsächlich etwas schwierig mit dem Spielaufbau. Und ich weiß auch nicht, ob eine Möglichkeit, aber gut, Spence muss man eigentlich aktuell als Linksverteidiger aufstellen, weil der ist zu gut, um ihn auf die Bank zu setzen. Rechts ist Porro auch wichtig, weil eine andere Möglichkeit, die ich mir noch überlegt hätte, ist Van der Veen nach links zu ziehen, der ja mit seiner Athletik auch die komplette Seite beackern kann, auch wenn er vielleicht nicht die Flankenqualität eines klassischen Linksverteidigers hat. Aber er wäre zumindest Linksfuß. Und dann halt noch einen aufbaustärkeren zweiten Innenverteidiger vielleicht aufstellen. Ich weiß nicht, Danso zum Beispiel hat er in der Dreierkette in Frankreich auch regelmäßig den Aufbaupart mit übernommen. Vielleicht könnte der das. Aber dann hast du halt das Problem, dass Spence eigentlich auf die Bank muss. Und das willst du ja aktuell wahrscheinlich auch nicht.
Nee, also ich meine, wir bekommen, es kommen jetzt so unendlich viele Spiele auf uns zu. Dadurch, dass die durch die Revolution oder Neuordnung der europäischen Wettbewerbe hast du halt nochmal zwei Spiele mehr. Du hast sowieso die Pokalwettbewerbe, also wir haben jetzt kurz vor der Aufnahme, bin ich mal kurz durchgegangen, es sind halt jetzt bis zur Länderspielpause quasi nur noch englische Wochen. Das heißt, du musst eh rotieren. Also Chad Spence kann eh nicht jedes Spiel starten. That being said, eben andere Spieler müssen auch mal raus. Und ich mache mir gerade wirklich viele Sorgen. Was ist denn, wenn Romero sich verletzt? Was machen wir denn dann? Also ist ja noch nie, ist ja nicht ausgeschlossen. Der ist ja nun wirklich nicht dafür bekannt, dass er jede Saison völlig verletzungsfrei durchspielt. Und der ist halt aktuell so elementar wie gefühlt noch nie zuvor. Und klar, Kevin Danso ist ein sehr, sehr solider Premier League-Verteidiger, jemanden, den ich sehr gerne im Kader habe, weil er dir eben ein sehr, ja, komplettes irgendwie Paket gibt, nicht auf dem höchsten Niveau, aber ein wirklich sehr, sehr solider Verteidiger. Aber der kann natürlich das Aufbauspiel von dem Christian Romero niemals in der Form auffangen. Das heißt, es würden im Umkehrschluss wieder mehr, ja, Verantwortung auf jemanden wie Porro fallen, der aber, das klingt immer so bescheuert, aber der ist auch nicht so gut im Passspiel. Also vor allem im kurzen Passspiel, dazu sagen. Seine vertikalen Bälle sind herausragend und er bringt dir wirklich in unterschiedlichsten Spielsituationen sehr, sehr viel, aber es ist niemand, den ich damit beschreiben würde, dass er dir Ruhe am Ball gibt, dass er mal den Fuß auf den Ball stellen kann, um bei De Serbi quasi zu bleiben, der dann eben mal darauf warten kann, okay, wie agiert der Gegner, was kann ich machen, damit ich dann eben mal einen Ball durch die Tiefe spielen kann. Das ist er halt einfach absolut nicht. Und das ist aus der Defensive heraus, stand jetzt eigentlich nur Romero. Und wenn der eben mal ausfallen sollte oder einfach rausrotiert wird. Also der kann ja auch nicht jedes einzelne Spiel spielen. Und wir spielen nicht jede englische Woche quasi gegen Doncaster, wo du es hier vielleicht mal erlauben kannst. Das wird so hart gejinxt. aber eben zu keine Ahnung, wir spielen jetzt dann mal gegen Leeds. Die sind jetzt kein herausragendes Team, aber das ist für mich keine Mannschaft, wo du sagst, da kannst du ohne Probleme mal einen Romero rausrotieren. Das kannst du dir Stand jetzt meiner Meinung nach einfach überhaupt nicht erlauben.
Nee, das würde ich auch so sehen. Also kann man wirklich nur hoffen, dass Romero sich nicht verletzt, weil dann sehe ich auch wirklich schwarz.
Es ist, da bringe ich kurz, weil wir so beim Thema sind, einen ganz kurzen Einschub, weil ich den so witzig fand. Ich spiele dieses Spiel nicht. Ist mir eigentlich egal. Aber ich möchte ganz kurz mal darüber reden, was diese EAFC-Rating von Romero ist. Das ist slightly unter aller Sau. Er hat 82. Also für mich, ich weiß nicht, wie du das siehst, Lukas, aber ich denke, wir sind hier alle relativ klarer Meinung, dass Cuti Romero der relativ klar beste Spieler von Tottenham ist. Siehst du das anders oder würdest du das so unterschreiben?
Ja, ich finde Kudus relativ gut, aber ansonsten wahrscheinlich schon, ja. Also bei Kudus könnte ich...
Wie gesagt, das ist...
Ist ja, ob dann erster oder zweiter, ist ja eigentlich egal.
Ja.
Genau, es ist, wie gesagt, das ist mir auch eigentlich nicht wichtig, aber ich habe das gesehen und ich dachte mir, hat mich einfach interessiert, was für Spieler denn ein ähnliches oder höheres Rating als Romero in FIFA oder halt EAFC haben. Wie gesagt, Romero hat 82. Weitere Spieler, die 82 haben. Matthias Ginter, Waldemar Anton, Chris Wood, Pierre-Emile Heubier, Davidson Sanchez,
hey.
Emre Can und dann noch zwei, die besser sind. Willi Orban, 84, also 2 Punkte besser als Romero. Und dann, weil ich den Unterschied so krass fand, Jonathan Tah mit 87, also 5 Punkte besser als Romero. Also das ist eine, sagen wir mal, wilde Einschätzung meiner Meinung nach. Ich sag, das ist am Ende des Tages ist mir egal. Und dass Tottenham in dem Spiel keine ultra gute Bewertung hat, wenn man in der letzten Premier League Saison 17. wird. Das ist schon fair, aber die Bewertung von Romero ist schon frech. Genau. Aber das nur als kleinen Einschub zwischendrin. Genau, wir haben jetzt gesagt, eigentlich müsste Berrival der Spieler sein, der im Spieleraufbau zurückgezogen wird und dich da unterstützt. Das ist, wie gesagt, bisher nicht der Fall gewesen. Den kannst du für mich sogar relativ gut mit einem Joao Palhinha mal pairen. Ich bin sogar der Meinung, dass es dem Tottenham-Spiel viel, 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 viel besser tun würde, wenn man jetzt beispielsweise mit Berrival, Papissar und Palhinha spielt, dass einfach im Spielaufbau Berrival einfach tiefer droppt. Der muss diese Position ja nicht langfristig halten. Ist ja nicht so, als könnte er sich nicht im Laufe des Spiels nach vorne orientieren. Aber es ist eben so, dass er bisher eben sehr weit vorne steht, dass er quasi gar nicht am Spielaufbau teilhaben kann. Und das muss ja quasi eine taktische Anweisung sein. Also anders kann ich mir das nicht erklären. James Maddison, da würde ich wirklich gerne sehen, wie das mit ihm aussehen würde, weil er ja in den letzten Jahren auch ultra viel für den Spielaufbau der Spurs verantwortlich war, der immer sehr, 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 sehr tief gekommen ist. Und das hat natürlich seinen Nachteil. In dem Moment, in dem dein Zehner und kreativster Spieler quasi tief kommt, hast du ihn natürlich vorne nicht mehr. Aber meiner Meinung nach wäre es halt besser, du bringst Berrival tief, spielst Zah an, der kann zwar mit dem Ball, der jetzt nicht, der kann sich nicht aufdrehen und dann direkt progressiv ganz viel weitermachen, aber der kann dir schon Ball halten. Also der kann in dem Moment, in dem er den Ball hat, schon abschirmen und dich weiter im Spielaufbau nach vorne bringen. Es wäre für mich eigentlich, wenn du eben mit Palhinha oder Bentancur plus Saar plus Berrival oder Xavi Simmons spielst, wäre das für mich eigentlich die schlauere Option. Aber das scheint Thomas Frank eben anders zu sehen zum jetzigen Zeitpunkt. Und das ist so ein bisschen was mir Bauchschmerzen bereitet, weil der Saisonstart, der war auf vielen Ebenen gut. Und wie gesagt, 4 Clean Sheets, 4 Siege von 5 oder 6, je nachdem, ob man das PSG-Spiel dann halt mitzählt. Aber es blendet für mich ein bisschen. Wir kreieren, also neben dem progressiven Spiel nach vorne, kreieren wir uns halt unendlich wenig Open-Play-Chancen. Also wie gesagt, wir kreieren sehr, sehr viel über Standards, was gut ist, was du als Top-Team haben musst. Ich meine, Arsenal schießt gefühlt 40% ihrer Tore nach Standards. Es funktioniert eindeutig und sie sind da ultra gefährlich und gewinnen dadurch immer wieder Spiele. Und das ist was dir definitiv helfen kann. Aber, und die anderen Tore, die wir halt gemacht haben, davon waren eben halt auch einfach viele Glück oder einfach individuelle Qualität. Jetzt gegen Villarreal war es einfach nur ein Eigentor. Also das in einem normalen Spiel, in Anführungszeichen, geht der Ball halt nicht rein. Und dann ist die Frage, wie gewinnst du dieses Spiel? Es sah nämlich nicht danach aus. Und gegen Burnley, wie gesagt, zwei absolute Traumtore von Richarlison. Das macht er auch nicht jede Woche. In Bournemouth ist gar nichts passiert. City klammern mal wir mal aus, weil es von Grund auf eine andere Herangehensweise war. Und da ist es für mich wesentlich unproblematischer. Aber dieser Spielaufbau und dann auch noch die Chancenkreierung nach vorne, die ist schon was, das mir Bauchschmerzen bereitet. Max, hast du da langfristig, wenn jetzt vielleicht auch die Verletzten wiederkommen, also Kulusevski und Solanke, glaubst du, es wird besser oder?
Naja, das meinte ich ja schon am Anfang. Also, das ist eigentlich hält sich doch meine, bin ich da ganz zuversichtlich. Ich finde auch, dass ja, man darf jetzt, also ich weiß auch nicht, ob man, also man, ist es vielleicht auch zu viel, weil das war auch so ein bisschen den Eindruck, den man bei Twitter hatte, dass wir uns irgendwie bisher jeden Sieg so total ergaunert haben. Wir waren ja schon in den Spielen, gegen Villarreal sah es schon sehr dröge aus und die kamen auch zu ihren Chancen, aber wir waren schon ja in den Spielen, die wir gewonnen haben, ja, vielleicht jetzt nicht die klar bessere Mannschaft, aber wir waren ja schon auch, also ich finde jetzt nicht, dass wir da so uns das so, die Siege total gestohlen haben und das nur durch Zufall entstanden ist. Das war bestimmt kein Chancenfeuerwerk, das gebe ich ja zu. Aber ja, wie gesagt, das ist am Anfang einer neuen Trainereinstellung, der den Kader erstmal kennenlernen muss, mit einem Kader, bei dem sich auch viel getan hat, sowohl, also was so Führungsspieler oder ein Führungsspieler, der zumindest gegangen ist, und viele neue Spieler, junge Spieler, die dazugekommen sind, angeht. Und darum eigentlich bin ich da aktuell ganz zuversichtlich, dass sich das auch noch bessern wird. Und ja, genau.
Also ich meine, das spricht Thomas Frank ja auch an.
Also genau, er ist ja selber das. Er war ja sehr selbstkritisch auch dann nach dem Bournemouth-Spiel. Da kamen jetzt gerade nochmal so Zitate vor ein paar Tagen, wo er ja auch gesagt hat, das war gar nichts. Er hätte die Spieler falsch eingestellt etc. Genau, darum. Ich glaube, dem ist das schon auch bewusst.
Genau. Es wäre für mich viel problematischer, wenn er das gar nicht ansprechen würde. Weißt du, wenn er jetzt einfach sagen würde, ist doch voll geil, wir haben jetzt, wir haben 4 Clean Sheets, wir haben 3 von 4 Ligaspielen gewonnen, worüber beschwert ihr euch eigentlich? Wenn solche Aussagen kommen würden, würde ich sagen, boah, das kann richtig böse enden. Thomas Frank ist als jemand bekannt, der sehr akribisch arbeitet, viele Dinge versucht, bei Brentford auch schon einfach langfristig zu verbessern. Und ich finde die in der Theorie, die Herangehensweise zu sagen, okay, wir sorgen erstmal dafür, dass wir ein stabiles Grundkonzept haben, defensiv nicht die ganze Zeit Chancen zulassen, Großchancen zulassen und eben gut stehen, finde ich als Idee ja eigentlich ganz gut und darauf dann aufzubauen. Und wenn das passiert, dann Kudos an Thomas Frank, dann hat er die absolut richtige Entscheidung getroffen, weil Stand jetzt gewinnen wir ja Spiele. Nicht immer super überzeugend, aber wie auch schon gesagt, dass gegen West Ham, gegen Burnley, da waren die ja schon klar die bessere Mannschaft. Also es war kein Offensivfeuerwerk, aber dass da irgendwann mal ein Tor fällt, das war jetzt nicht überraschend. Aber waren da eben auch, sind für mich eben Burnley und West Ham eben klare Abstiegskandidaten. Also das sind eben keine Teams, wo ich sage, okay, die spielen um, keine Ahnung, Platz 10 bis 4 mit oder so, sondern wie es jetzt beispielsweise in Bournemouth ist, die, wenn sie eine gute Saison spielen können, immer klar nach oben gucken können, oder in Brighton, das jetzt kommt, wo wir dann auch gleich noch drüber sprechen, die natürlich auch so Ambitionen haben, immer wieder nach oben zu gucken und sich eben nicht nach unten orientieren, sondern zu gucken, ey, wie können wir noch besser werden? Und das sind eben Burnley und West Ham, halt, ist einfach nicht der Maßstab. Es wird sich jetzt eben zeigen, für mich ist Brighton tatsächlich so ein einfach ein sehr, sehr elementares Spiel, weil es für mich eben zeigt, okay, wie kann man sich dann mit Mannschaften, wie sieht man gegen Mannschaften aus, die eben auch viel vom Ball haben wollen, die auch spielerisch Sachen lösen können. Ja, das wird dann eben langfristig zu sehen sein, wie sich der Spielstil verändert, was für Lösungen Thomas Frank findet, um die Probleme zu adressieren, die wir aktuell noch haben. Ja, also wir haben jetzt ein vergleichsweise bis zur Länderspielpause ein relativ einfaches Pflichtprogramm. Ja. Genau, also wir haben, wie gesagt, Brighton jetzt am Wochenende. Wenn man da gewinnen sollte, dann ist das ein sehr guter Start in die Saison für Tottenham. Dann spielt man gegen Doncaster, die sich natürlich hinten reinstellen werden wie Sau, und dann wird man eben gucken, wie man da agiert. Dann spielt man gegen die Wolves, die auch furchtbar sind. Dann spielt man auswärts bei Bodø/Glimt, die hat man letzte Saison relativ souverän in der Euroleague geschlagen. Das ist auch kein Selbstläufer, aber tendenziell auch eine Mannschaft, die man schlagen muss. Und dann eben dann nochmal gegen Leeds. Also abgesehen vom Brighton-Spiel sind das für mich eigentlich alles Pflichtsiege. Aber eben, das geht eben nicht so weiter. Dann spielst du gegen Aston Villa, die auch nicht gut in die Saison gestartet sind, aber tendenziell schon ein ganz gutes Team sind. Dann Monaco, Everton, Chelsea, United, Arsenal, PSG und so weiter. Also da kommt nach der Länderspielpause eben, ja, kommt ein relativ hartes Programm auf uns zu, und es wird dann eben, ich bin sehr, sehr gespannt, wo Tottenham dann so Weihnachten rumsteht, weil ich kann's ganz persönlich aktuell überhaupt nicht einschätzen. Das hängt für mich einfach an zu vielen Faktoren, von zu vielen Faktoren ab, und ich finde eben, spielerisch ist es Stand jetzt noch nicht so ausgereift, dass ich sagen würde, okay, man gewinnt jeden Pflichtsieg auch wirklich. Also wie gesagt, rein von der Kaderqualität ist man natürlich auch besser als Brighton, von auf den individuell besetzt. Aber die Frage ist dann eben, ist Brighton vielleicht taktisch einfach besser eingestellt? Und ich denke, das ist ein ganz guter Punkt, um darauf überzuleiten. Brighton ist ja eine Mannschaft, die, sagen wir mal, regelmäßig sehr im Wandel ist, weil sie eben dafür bekannt sind, okay, sie holen vielversprechende Talente aus vielleicht kleineren europäischen Ligen oder auch noch mal weiter weg, und verkauft die dann immer wieder mal, kommen natürlich Bissouma zum gewissen Teil in Frage, Caicedo natürlich, João Pedro jetzt dieses Jahr auch noch. Genau. Irgendjemand Großen habe ich vergessen, oder? Ist nicht auch noch jemand für 80 oder so gewechselt?
Diesen Sommer? Oder allgemein?
Nein, nicht diesen Sommer, so grundsätzlich. McAllister, wie viel hat der gekostet? Ja, McAllister. 50 oder so?
Ja, wobei da noch 20 Millionen Boni dabei waren, die jetzt durch die Meisterschaft weitgehend gekommen sind. Also waren auch, das meinen die Liverpool-Fans immer, dass das so ein Schnäppchen war, aber hat schon gepasst, die Summe.
Genau, aber es ist ja eine Mannschaft, die eben immer wieder mal Topspieler verliert und eben sich quasi ja versucht, eben langfristig aufzubauen, immer wieder weiter nach oben zu schieben. Wie ist denn deine Einschätzung jetzt für diese Saison? Wie gesagt, man hat mit João Pedro jetzt einen der wichtigsten Offensivspieler auf jeden Fall verloren dieses Jahr, der für Chelsea aktuell auch sehr, sehr gut aussieht. Was glaubst du denn, wo könnte es so hingehen diese Saison?
Für Brighton ist die Saison so ein Stück weit eine Do-or-Die-Saison, muss man leider sagen. Und zwar eigentlich ist Europa Pflicht, sonst wird die Mannschaft, die man jetzt letzten Sommer stark verstärkt hat und diesen Sommer weitgehend zusammengehalten hat, bis auf Pedro, glaube ich, einigermaßen auseinanderbrechen. Es gibt zwei Spieler, die nur noch bis 2027 Vertrag haben und ohne Europa sicherlich weg sein werden. Das ist Van Hecke und Mitoma. Beide sind aktuell nicht bereit, ihre Verträge zu verlängern. Und wenn nicht Europa kommt, dann sind die im nächsten Sommer weg. Und dazu kommt natürlich Baleba, der, selbst wenn man in die Champions League kommt, ist der weg.
Stimmt.
Das ist...
Stimmt.
Ich war tatsächlich, ich war tatsächlich auch überrascht, dass man diesen Sommer noch gehalten hat. Also ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass bei den Summen, die in Europa so rumfliegen, dann irgendjemand vielleicht zum Man United einfach sagt so, okay, wir geben uns jetzt 100 Millionen, ob Baliba das dann machen, wir es einmal dahingestellt, aber
United war ja auch tatsächlich dran gegen Ende des Transferfensters, aber Tony Blum hat in meinen Augen auch richtigerweise gesagt, zu spät geht nichts mehr. Plus halt die Tatsache, dass man Baleba braucht, um sportlich die höchsten Ziele zu erreichen, die man wiederum braucht, um Van Hecke und Mitoma vielleicht doch noch von der Vertragsverlängerung zu überzeugen, weil das sind zwei Spieler, die schon in einem gewissen Alter sind, die vielleicht für die absoluten Top-Teams Liverpool, City, Arsenal deswegen nicht mehr ganz so interessant sind. Und die könnte man vielleicht mit Europa League doch nochmal zu einer Verlängerung bringen, weil wenn kein Europa, dann gehen die, keine Ahnung, Newcastle, vielleicht auch Tottenham. Und da wird man sie dann ein Jahr vor Vertragsende nicht halten können. Deswegen ist jetzt halt auch leider deutlich mehr Druck drauf, auch bei Hürzeler als noch in der letzten Saison. Und entsprechend gibt es schon einige Kritik hinsichtlich des Saisonstarts, der jetzt nicht unbedingt optimal war.
Der war ein bisschen durchwachsen, ne? Das war, ja, eine, ich glaube, zwei Niederlagen, ein Sieg und einmal unentschieden.
Genau, der ist richtig im Kopf natürlich gegen gesehen. City, wie es halt immer so ist bei Brighton, gegen die Top-Teams gut, gegen den Rest. Gegen Fulham und Everton war man tatsächlich beide Male eigentlich klar überlegen, hat nur einen Punkt aus den zwei Spielen geholt. Grealish sei Dank, der ja bei Everton komplett aufdreht. Wahnsinn, was das für ein Spieler wieder ist.
War irgendwie, aber irgendwie war es auch klar, oder? Irgendwie. Gut, es hätte auch sein können, natürlich, dass es total floppt, klar. Aber irgendwie so verwunderlich ist es jetzt auch eigentlich jetzt im Nachhinein nicht, oder?
Ich finde es auch so geil.
Er war ja immer schon geiler Zocker. Also.
Ich habe ja auch einfach einen unendlichen Softspot für Jack Grealish. Das ist mir immer so wehgetan, dass er bei Pep so sehr restriktiv eine klare Rolle bekleiden muss. Er ist halt so ein, weiß nicht, Jack Grealish war halt vor allem dann auch bei Aston Villa halt für mich so ein Spieler, der einfach so ein, keine Ahnung, so ein Vergleich wie so ein Diego bei Werder oder so, oder Marcelinho damals bei der Hertha, der einfach besser ist als alle anderen, der total viele Freiheiten bekommt und dann einfach machen kann, was er will. Und so ein bisschen ähnlich ist das jetzt bei Everton halt auch wieder. Und ich finde das einfach schön. Das sind einfach so Spieler, die ich dann immer sehr, sehr gerne mag.
Ja, ja, ich kann mich auch noch erinnern, wie dieses halbe Jahr mit Barclay damals bei Aston Villa, wo die ja dann gegen Liverpool 7-2 gewonnen haben. Das war ja eine komplett verrückte halbe Saison, was die beiden da gespielt haben. Also Grealish ist schon ein cooler Spieler, ja.
Auf jeden Fall, ja, stimmt. Aber ist denn allgemein so die Einschätzung zu Hürzeler? Wie gesagt, ich habe letzte Saison wenig verfolgt. Ich habe letzte Saison auch gar nicht so mitbekommen. Wie war da so der Ton, der Grundtenor unter den Brighton-Fans? Was würdest du sagen? Wie hat er sich angestellt?
Sehr gespalten. Also er hat es halt auch nicht leicht gehabt nach De Serbi, der bei den Fans sehr beliebt war. Und auch in der Mannschaft, ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt, aber Brighton hatte eine sehr große südamerikanische Spielerfraktion. Da ist jetzt, also Buonanotte ist verliehen, ansonsten sind alle weg inzwischen. Die haben alle scheinbar De Serbi so sehr geliebt auch, und auch innerhalb der Mannschaft ist mit Hürzeler das etwas schwieriger, und die Fans, die einen sagen halt, der ist 32 oder 33, der gute Mann, gebt sie mal Zeit, die anderen vergleichen ihn halt mit De Serbi. Ist etwas schwierig, weil eigentlich die letzte Saison, Platz 8, da kann man jetzt nicht viel sagen, im FA Cup im Viertelfinale gegen Nottingham im Elfmeterschießen ausgeschieden, also hätte City nicht das FA Cup Finale gegen Palace verloren, würde man jetzt Conference League spielen, also eigentlich rein sportlich kann man wenig sagen, aber es ist doch, die Ansprüche sind etwas gestiegen.
Ja, wie würdest du ihn, also was ist denn deine Meinung so dazu, zu Hürzeler?
Auch zwiegespalten.
Ja, also, auch zwiegespalten.
Also spielerisch ist es schon relativ weit weg von De Serbi. Man ist auch gegen individuell schwächere Mannschaften teilweise nicht mehr wirklich dominant im Spiel. Mhm. Jetzt auch im letzten Spiel gegen Bournemouth war man eigentlich auch die schwächere Mannschaft, obwohl die ja diesen Sommer den Ausverkauf hatten und nicht Brighton.
Stimmt. Ja, stimmt.
Von daher, die haben jetzt mal... Die haben
jetzt Alex Scott, der endlich mal fit ist.
Ja, den hätte ich damals auch gern bei Brighton gesehen, aber naja. Ja.
Ich will ihn auch immer noch bei Tottenham, weil er ist einer der ganz, ganz wenigen Premier League-Spieler, die ganz offen Tottenham-Fans sind.
Nicht Arsenal, und das ist halt was man dann immer.
Ja. Und by the way, wir müssen endlich aufhören, öffentlichen Arsenal-Fans zu holen oder versuchen zu holen. Das ist bei Essex ganz schlecht.
Da fallen leider ganz viele englische Spieler weg, weil die alle so auch mit diesem Mythos Arsenal aufgewachsen sind, auf jeden Fall. Kann man ja auch ein bisschen verstehen.
Aber es war ja grundsätzlich eine sehr, 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 sehr mutige Entscheidung von Brighton zu sagen, man geht für Fabian Hürzeler. Also es ist so gut St. Pauli in der zweiten Liga auch war, holst du halt einen Zweitligatrainer, der noch nie auf irgendeinem höheren Niveau gecoacht hat. Und das Niveau in der Premier League ist natürlich auch noch mal höher als in der Bundesliga. Und so talentiert und vielversprechend er als Trainer natürlich auch ist, er wird einfach grundsätzlich Zeit brauchen, um halt selbst zu wachsen. Und ich bin auch jemand, der dann, der sagt, es ist manchmal auch gar nicht so einfach, dann halt in einem Verein, wo dann eben Druck ist, dann eben viele neue Dinge auszuprobieren. Also es ist, du sagst, Brighton hat jetzt eigentlich diese Saison den, nicht Anspruch, aber den Druck eigentlich europäisch spielen zu müssen, dann wird er halt vielleicht dann doch ein bisschen pragmatischer dann nochmal aufstellen in ein, zwei Situationen. Vor allem auch, wenn man sieht, Brighton hat ja unendlich viele hochtalentierte Spieler im Kader. Ein Tsimas hat man geholt, ein Kostulas, den ich tatsächlich noch nie spielen sehen, aber auch viel Geld dafür in die Hand genommen. Brian Gruder, und ich habe immer so ein bisschen die Angst, dass wenn dann eben Trainer unter Druck stehen, dass sie dann eben diesen jungen Spielern, die dann langfristig eine große, große Rolle spielen könnten, eben nicht in der Form vertraut, weil sie halt auch noch Zeit brauchen.
Ja, das sieht man tatsächlich auch schon, die ersten Spiele teilweise. Also man hat ja auch in der Innenverteidigung zum Beispiel Boscali dazugeholt, der ja auch bei Tottenham letzten Sommer mal im Gespräch war. Der ist, ich weiß nicht, Top 5 Aufbau-Innenverteidiger, dafür halt defensiv eher schlecht. Und so jemand, der bekommt halt aktuell noch überhaupt keine Chance, weil Hürzeler halt auf Nummer sicher geht und weiterhin auf den 33-jährigen Louis Dunk vertraut, der in den letzten 2 Jahren leider merklich abgebaut hat, aber ist eben die sichere Wahl. Und auch bei anderen Positionen merkt man das leider. Zum Beispiel Gruder hat jetzt auch die ersten 2 Spiele hat dann Matt O'Reilly den Vorzug bekommen, der jetzt inzwischen nach Marseille verliehen ist. Deswegen muss Gruder notgedrungen mehr spielen, aber auch Welbeck im Sturm dann vor Tsimas. Und man merkt schon, dass Hürzeler diese Saison lieber im Zweifel auf die erfahrenen Spieler vertraut.
Sehr interessant, weil man das so erstmal, also auch so mit der Philosophie des Vereins, dem ja vielleicht auch so ein bisschen widerspricht, ne? Also vielleicht kommt da ja auch so ein bisschen das her, dass manche Fans da, also mit Sicherheit kommt da ja auch so ein bisschen das her, dass manche Fans da wahrscheinlich nicht so angetan sind. Oder war das letzte Saison auch schon so?
Letzte Saison gab es mal die eine ganz grauenhafte Phase im Winter, die dann in dem 0-7 gegen Nottingham gegipfelt ist in der
das
Liga.
Das habe ich schon wieder vergessen, echt? 0-7, das weiß ich gar nicht.
Und da war es wirklich kurz davor, dass die Fans wirklich gesagt haben, das kann so nicht weitergehen mit Hürzeler, Danach hat er sich aufgerafft, auch gegen Ende der Saison waren ja einige gute Spiele, wie gegen Liverpool gewonnen. Auch bei Tottenham ist halt die Frage, wie aussagekräftig das war, 3 Tage nach einem Europa-League-Sieg. Aber es waren schon...
Stimmt.
Genau. Ich hab gerade drüber nachgedacht, wann haben wir gegen Brighton
gespielt? Doch, genau.
Ach ja, das Spiel.
Ja. Genau. Und nee, und es gibt auch andere Sachen, die bei Hürzeler etwas Kritik hervorrufen. Zum Beispiel sagt er seit 2 Jahren, dass Standardsituationen ein wesentlicher Punkt in seinem Trainerdasein sind. Das war auch bei St. Pauli zum Beispiel sehr groß, aber er hat es bis auf das Spiel gegen Tottenham, wo 2 Tore nach Ecken gefallen sind, hat er es irgendwie noch nicht ja, hinbekommen, das auf ein angemessenes Niveau zu bekommen. Also es ist, ja, und wie sehr der Druck scheinbar intern auch ist, sieht man zum Beispiel auch daran, dass vor einer Woche der Sportdirektor entlassen wurde. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt.
Nein,
David Weir ist entlassen worden, der seit 2018 im Verein war und ist jetzt ersetzt worden durch Jason Aitu, der bisher bei Arsenal tätig war tatsächlich. Also da verändert sich was. Also mal sehen, wie sich das mittelfristig auswirkt. Das
interessant.
Ja. Das klingt ja jetzt einfach mal auf den ersten Blick, also es kann sich natürlich in eine ganz andere Richtung entwickeln, aber es klingt ja erstmal so, dass man vielleicht so ein bisschen von diesem Modell, was man die letzten knapp 10 Jahre verfolgt hat, so ein bisschen abweicht, denn wenn man den Sportdirektor, der seit 2018 da war, entlässt, der hat natürlich dann Leute wie Baleba, Caicedo etc. ausgegraben oder war da zumindest mitverantwortlich, dass diese Spieler gekommen sind. Und Arsenal ist halt das genaue Gegenteil. Die holen halt nur Leute in ihrer Prime. Also die haben jetzt viel Glück, oder was heißt Glück, also auch gute Arbeit, dass halt dass einige Spieler da jetzt neu dazukommen, die hochtalentiert sind, wie ein Skelly oder ein McStowman, der crazy ist für 15. Aber in der Norm holt Arsenal ja immer Spieler, die so ungefähr 25 sind. Und wie gesagt, vielleicht ist man intern bei Brighton so gefestigt, dass man sagt, man möchte trotzdem einen ähnlichen Weg weitergehen. Aber es klingt zumindest auf den ersten Blick, oder am ersten Blick sieht es erstmal danach aus, dass man eher einen anderen Ansatz versucht, sich ein bisschen weiter oben festzusetzen, oder?
Ja, definitiv. Also das ist auch Tony Blooms Wunsch war immer, dass Brighton ein sicherer Top-10-Verein in der Premier League ist. Und vielleicht hat man jetzt zuletzt gemerkt, dass das nur mit Talenten eben nicht geht. Man hat jetzt auch diesen Sommer, hat man sich mehr, klar, Talente immer noch geholt, aber auch Spieler wie Maxim de Kuyper, der dann 24 ist, Boscali 28, also durchaus auch mehr in diesem Alterssegment eingekauft, was man die letzten Jahre überhaupt nicht gemacht hat. Da hat man entweder U21-Spieler oder dann Ü30-Spieler mit Erfahrung ablösefrei. Also eine gewisse Umstellung diesbezüglich ist auf jeden Fall zu erkennen.
Ja, naja, das ist ja halt auch, also gut, Top 10, das ist natürlich dann, ich dachte, die Ansprüche wären also sogar auch prinzipiell noch höhere. Also, dass man da schon vielleicht mit Sicherheit nicht ganz so oben angreifen will, aber auch schon da noch höher schielt. Also, auf, dass man standardmäßig europäischen Platz belegen möchte. Und
dafür
der Schritt ist natürlich
die Premier
für den
League
Verein.
Zu gut.
Das ist, ja, genau. Also. Das ist natürlich auch in der Premier League verdammt schwer. Das stimmt. Aber es ist ja auch immer diese bekannte Diskussion für Vereine, für die auch Brighton steht, wie da der nächste Schritt gegangen wird. Also wie wird man vielleicht von einem Verein, der, ja, also weißt du, was ich meine? Dass man halt eben so ein bisschen schaut, wie kann man sich da weiterentwickeln. Genau, und das ist aber, das scheint da ja schon dann so eine Umstellung stattgefunden zu haben.
Und es ist auch ein verdammt gefährlicher Schritt, der da zu gehen ist, dass in den letzten Jahren etliche Vereine allen voran natürlich Leicester, aber West Ham hat es versucht. Mhm. Aston Villa ist jetzt die letzten ein, zwei Jahre, vor allem vom Gehaltsgefüge her, etwas eingebrochen.
Das ist crazy, wie viel Geld die für Gehälter ausgeben. Also es ist natürlich die Zahlen sind natürlich nicht öffentlich. Die Seiten, die man dafür nutzt, sind dann wahrscheinlich immer ein bisschen geschätzt. Aber so weit können die nicht auseinanderliegen. Also ich weiß jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber das Gehaltsgefüge, was Tottenham hat im Vergleich zu Aston Villa, ist der Wahnsinn. Also
in der Saison 23, ja. 24 hat, glaube ich, Aston Villa irgendwie 99% der Einnahmen für Gehälter ausgegeben, also vom Umsatz. Das ist, also soweit ist es bei Brighton nicht zum Glück. Da verdient kaum jemand über 100.000 in der Woche. Also das ist noch relativ human. Aber man muss halt trotzdem aufpassen und das gibt schon Gefahren.
Ja, klar, das kann natürlich dann auch immer schief geben. So, ja.
Dann lass mal zum Duell quasi kommen, das jetzt am Wochenende kommt, zwischen Tottenham und Brighton. Was sind denn so die Stärken im Spiel von Brighton, wo du sagst, die könnten vielleicht auch Thomas Franks Team sehr wehtun?
Die Stärken sind vor allem in meinen Augen die individuell sehr starken Offensivspieler, die auch aus wenig oder vor allem auch in Umschaltsituationen sehr viel entstehen lassen können. Also da gab es auch gegen City zum Beispiel, die ja auch mehr den Ball haben wollen, da gab es Umschaltsituationen über Mitoma, Minte, Gruder. Das ist schon wirklich mit Tempo und allem. Gegen den Ball ist vor allem das zentrale Mittelfeld auch sehr stark mit Ayari und Baleba. Das ist schon auch gegen den Ball gehören die zu den Besten in der Liga, würde ich sagen. Was allerdings auf Kosten der spielerischen Qualität, wenn sich der Gegner auch mal fallen lässt, geht, weil weder Ayari noch Baleba sind jetzt da die Top-Leute. Auch Minte kann zum Beispiel im 1 gegen 1, wenn er keinen Platz hat, nur bedingt das Ganze auflösen. Genau, also man ist schon sehr weit weg von diesem De Zerbi-Ball mit hohem Ballbesitz und sehr starken 1 gegen 1 Spielern zu, ja, ich will jetzt nicht sagen 0815 Umschaltfußball, aber schon deutlich mehr wieder in diese Richtung.
Okay.
Ich bin auch mal sehr gespannt. Ich glaube, dass das Mitoma gegen Porro auch eine sehr, sehr wegweisende Paarung quasi werden kann. Porro, sag mal, er ist deutlich verbessert im Defensivverhalten im Vergleich zu dem, wie er bei Tottenham angekommen ist, wo er halt gefühlt so 3 Wackler auf jeden Fall pro Spiel hatte, aber trotzdem natürlich bei weitem nicht so sagen wir mal, defensiv stark wie andere Leute. Man könnte auch meinen, dass vielleicht ein Chad Spence dann auf rechts eine gute Entscheidung wäre. Aber dann fällt dir halt ein Spiel einer der Spieler weg, die du im Spielaufbau brauchst. Sind wir wieder beim Thema. Bin sehr gespannt. Dann auch das Mittelfeld kann natürlich dann wird dann sehr entscheidend sein. Wie hoch presst denn Brighton denn unter Hürzeler? Weil das ist ja das, was ich gesagt habe, was Tottenham sehr wehtun kann, dass wenn die Anspielstationen im Mittelfeld zugestellt sind und man vielleicht einen Kudus auch so bewacht, dass man dass es schwierig ist, ihm den Ball zu geben, dass Tottenham dann eben wenig eigene Ideen hat. Könnte Brighton da Tottenham auch wehtun?
Also Pressing gehört definitiv schon mit zu Hürzelers Spielstil. Nicht so krass wie Iraola, also keine Sorge, aber schon... genau, ich glaube irgendwie bei Passes per Defensive Action auf Platz 5 in der Premier League aktuell. Zu Kudus, ich glaube, der könnte, je nachdem wie Hürzeler aufstellt, ein relativ angenehmes Matchup haben gegen, falls De Kuyper spielt, wovon ich jetzt mal ausgehe. De Kuyper war in Belgien schon in einer Viererkette defensiv nur schwer spielbar. Ist eigentlich ein rein offensiv denkender Außenverteidiger und defensiv sowohl was Stellungsspiel als auch Körperlichkeit angeht, eigentlich noch nicht auf Premier League Niveau. Also da könnte für Kudus definitiv was gehen auf der Seite.
Wie ist denn dein?
Finde ich gut zu hören.
Was ist denn so dein Gefühl? Wie geht das aus, das Spiel? Glaubst du, dass Brighton da was holen kann bei uns? Oder?
Schweren Fragen.
Schwer, ich weiß, aber so, weißt du, dein Bauchgefühl oder?
Ich denke, es dadurch, dass es in Brighton ist und man zu Hause gegen Top-Teams eigentlich immer gut aussieht. Ich habe letztens eine Statistik gelesen, man hat daheim gegen die Top 6 plus Newcastle irgendwie einen Punkteschnitt von über 2 unter Hürzeler.
Krass.
Also man hat ja jetzt auch City zu Hause die letzten zweimal geschlagen. Er ist immer noch gegen Pep umgeschlagen.
Richtig. Ja.
Genau, also
der perfekte Tottenham-Trainer.
Das stimmt. Stimmt.
Die holen nie wieder einen Punkt.
Naja, also kommt halt auch darauf an, wie sich Frank darauf einstellt. Wenn er Brighton den Ball überlässt, dann wird es schwer für Brighton. Könnte so ein Spiel sein, wo der mit mehr Ballbesitz tatsächlich ein größeres Problem bekommt, weil ja beide mit Ball noch nicht so in Form sind. Aber grundsätzlich ist Tottenham natürlich schon leicht favorisiert, auch wenn Brighton natürlich den Vorteil jetzt hat, dass sie nicht unter der Woche gespielt haben und Tottenham schon. Das ist, glaube ich, durchaus ein Vorteil mit Vorbereitung und so weiter, aber 60-40 pro Tottenham, würde ich sagen.
Aber das ist jetzt nicht so, dass wenn Brighton da verliert, dass da schon richtig so Druck auf Hürzeler ist, oder? Dass er schon so einen Job bangen müsste, also jetzt.
Kommt immer darauf an, wie das Spiel läuft. Also,
klar,
er hat sicherlich
jetzt
noch
eine richtige Klatsche
Spiele,
wird.
Aber
das kann ich mir aber nicht vorstellen.
Ich glaube auch, dass Tony Bloom, der Besitzer, deutlich mehr Stücke auf Hürzeler hält. Aber es ist halt, wie gesagt, dieses Thema mit den Vertragsverlängerungen und Spielern, die vielleicht dann gehen, das ist halt schon so ein Damoklesschwert. Ohne das würde ich sagen, Hürzeler hat, der wenn die nächsten 5 Jahre nicht nach Europa kommt, dann bleibt er trotzdem Trainer. Aber so muss man halt immer sehen.
Okay. Es ist, wenn du darüber nachdenkst, einen Hürzeler zu entlassen, der natürlich sicherlich seine Probleme noch hat, aber der Trainermarkt ist halt auch so gottlos schlecht, dass du musst ja halt erstmal eine Alternative finden. Also ich meine, wen holst du dann?
Graham Potter Comeback.
Ja, stimmt. Stimmt.
Wurde der entlassen?
Nee,
noch
oder?
Nicht.
Oder, also der wird safe entlassen im Laufe der Saison, aber ich würde wirklich alles darauf wetten, dass der die Saison nicht überlebt. Aber
die Quoten sind auch sehr eindeutig.
Also ich habe ja schon gesagt, ich würde mehr Geld darauf wetten, dass Graham Potter entlassen wird und Nuno bei West Ham anheuert, als dass Graham Potter die Saison übernimmt.
Ja, das ist wirklich ein guter Call mit Nuno. Das kann ich mir auch.
Das ist der, keine Ahnung, also sagen wir mal, Trainer zu finden, die ein gewisses Niveau mit Ball geben, die zu Brighton kommen würden, die ja bei allem Respekt dann natürlich auch nicht der große Verein in England sind, als so ein, keine Ahnung, Xavi, der jetzt auf dem Markt ist, halte ich für unrealistisch, dass er zu Brighton gehen würde. Die zu finden, ist halt schwer. Also da gibt natürlich so ein paar Fußballterroristen, die da rumlaufen, aber wirklich ja, sag mal, progressive Trainer, die dir das bieten, was die Brighton-Fans vielleicht auch so in einem gewissen Rahmen eben unter De Zerbi gewohnt sind, das ist natürlich einfach ultra schwer. Und deswegen finde ich es auch, ich finde es sehr schade, weil ich gerne Hürzeler deutlich, deutlich länger in der Premier League sehen würde. Und diese Vertragsverlängerungen halt total schwierig sind. Also ich fände es in der Theorie eigentlich von Vereinsseite her fast schlauer zu sagen, okay, mach dein Ding, zieh das durch. Wenn es mit Europa nicht klappt, dann ist das so. Ihm da mehr Freiheiten zu geben und zu sagen, okay, dann verlieren wir halt zwei Topspieler, aber versuchen unseren Weg weiterzugehen, als da jetzt vielleicht im Laufe der Saison die Reißleine zu ziehen und dann auf Krampf eben mit vielleicht einem Trainer, der dir vielleicht einen höheren Floor hat, aber ein wesentlich niedrigeres Ceiling, dann da weiterzumachen. Das wäre zumindest das, was ich Brighton so von außen empfehlen würde. Aber ist natürlich immer total schwer zu beurteilen. Ja. Was sagst du denn? Lass einfach noch schnell tippen, Max. Was würdest du sagen? Was wäre dein Tipp für das Spiel?
Ich sag mal, ein Unentschieden. Müssen wir ja auch mal spielen. Ich sag mal 2-2. Auch für ganz schön viele Tore, ne? 1-1.
Ja. Das wollte ich nämlich auch gerade sagen. So viele Tore schießen wir nicht und
0-0.
Also vielleicht kassieren. 0-0 wäre auch so ein klassisches Ergebnis.
Komm.
Ja. Hast du mitbekommen, dass Porro der Spieler ist mit der zweitlängsten Streak in der Premier League-Geschichte ohne torloses Unentschieden?
Nee, also liegt's an ihm. Die ganzen Tore.
Naja, es ist so, wenn du auf Porro guckst, hol nach vorne, pull nach hinten, so gefühlt, jetzt so übertrieben gesagt, es überrascht jetzt nicht so ultra. Aber ich würde sagen, also mein Tipp ist auch ein 1-1 und damit wäre ich auch okay. Also ich will nur nicht wieder genauso auf die Schnauze bekommen wie gegen Bournemouth. Wie gesagt, ist nur 1-0 ausgegangen, aber hätte auch easy 4-0 ausgehen können. Und solange man defensiv gut steht und sich, sagen wir mal, mit Ball ein bisschen mehr tut als jetzt in den letzten Partien, dann wäre ich schon zufrieden. Ich bin sehr gespannt, wie Thomas Frank aufstellt. Wie gesagt, ich würde gerne halt mal einen Mittelfeldspieler sehen, der ein bisschen mehr mit Ball kann in der tieferen Linie. Also ich würde super, super gerne Karim Berrywal und Xavi Simmons im Mittelfeld sehen, plus dann João Palhinha, von dem ich ausgehe, dass er gegen Brighton starten wird, und dann einem Odo Bär auf links oder so. Das fände ich tatsächlich sehr, sehr gut, aber bin gespannt. Also, aber grundsätzlich liegen wir, glaube ich, bei der Einschätzung relativ nah beieinander. Du sagst ja auch 60-40 für Tottenham, also ein Unentschieden ist jetzt kein Ergebnis, was unrealistisch wäre. Genau. Haben wir eigentlich alles. Also es war eine sehr, sehr schöne Folge. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch mal, wie gesagt, eine Einschätzung zu Brighton zu haben. Das ist auch so schön, weil es gibt in der Premier League nicht so viele Vereine, die man als Tottenham-Fan mögen kann oder halt irgendwie anerkennen kann, weil die Hälfte davon spielt in London, obwohl ich Crystal Palace tatsächlich ganz gut finde, aber anderes Thema. Oder es sind halt Mannschaften wie City oder United, die ich halt einfach aus Prinzip nicht mag. Deswegen hat es mir sehr, sehr gefallen, auch mit einer externen Person mal wieder aufzunehmen. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, Lukas.
Danke euch.
Ja, danke sehr.
Hat Spaß gemacht.
Und wir hören uns, keine Ahnung, nach dem Doncaster-Spiel wieder. That being said, ich bin nächste Woche auf Dreh, Max. Müssen wir mal gucken.
Ich werde auch nicht können nächste Woche. Müssen die anderen machen.
Dann muss Janis eine Solo-Folge machen. Schauen wir einfach mal. Das klären wir dann intern. Genau, aber ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Mal wieder ein bisschen slightly was anderes, ein bisschen mehr externe Einschätzung. trotzdem wir sind alle sehr gespannt aufs Brighton-Spiel. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ja, eine schöne Zeit und komm an die Spurs.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Revolution.